Drachentöter.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcast. Ich bin Mike und werde heute von dem Lawbuster Maximilian Model interviewt. Danke an Max für das wunderbare Gespräch und vielen lieben Dank euch allen, die diesen Podcast hören und die Chance genutzt haben, Fragen für diese Episode einzureichen. Und los geht's.
Hallo, Max.
Hallo, Michael. Michael, jetzt passiert was ganz Besonderes.
Warum?
Du wirst jetzt vom Frager zum Befragten. Du wechselst die Seiten. Du wechselst sozusagen auf die dunkle, helle Seite der Macht, weiß man nicht genau. Du lässt deine Schilde quasi herunter und gibst uns ein bisschen was, einen Einblick in dein Leben und in dein Tun.
Genau.
Super. Und ich als Max werde die interviewen jetzt.
Genau.
Ich werde Fragen stellen, deine Hörerschaft hat über Telonym die Möglichkeit gehabt, dir viele Fragen zu stellen. Und es sind sehr viele Fragen gekommen, was natürlich sehr geil ist. Das heißt, aktive Hörerinnen und Hörer ist richtig cool. Gratuliere dafür.
Danke.
Dazu. Das ist richtig cool. Fangen wir gleich mal an mit dem Offensichtlichsten, nämlich das, was man so ungefähr sehen kann, wenn man dich denn sehen kann. Aber für alle, die nur von der Stimme und vom Drachentöter-Podcast kennen, Du darfst immer beantworten, was du magst und was nicht. Ich fange mal bei Person Michael. Wie alt bist du? Was ist dein wirklicher Beruf? Also du bist ja Podcaster first, aber second gibt es auch noch was. Hast du ein Haustier? Hast du einen Partner oder eine Partnerin? Hast du noch andere Hobbys? Steckbrief halt,
ja.
Smiley. Erzähl mal ein bisschen was über dich.
Ja, es ist relativ einfach. Ich bin fast 1,80 Meter groß, aber nicht ganz.
Yes.
Ich bin...
Du darfst also schon mit der Achterbahn fahren.
Ich darf da tatsächlich schon auch in der Achterbahn sitzen, ohne dass ich rausgefischt werde.
Hui.
Und ohne dass ich eine Begleitung einer erwachsenen, mündigen Person.
Okay, ich gehe trotzdem mit.
Danke. Wie alt bin ich? Ja, also an und für sich hätte ich gesagt 111, aber das wird nicht ganz stimmen. Ich bin etwas über Mitte 40 und gehe schon auf die 50 zu.
Ja, 50 ist das neue 20, also passt genau.
Ja, definitiv. Also wie gesagt, das Jahr ist schon seit ich mit 30 bin. 30 ist das nicht, 20 und 40 ist das nicht.
Ja.
Man kann sich sehr viel schönreden, aber man muss auf fairerweise sagen, ja, es ist ein Alter, das sehr spannend ist, in vielerlei Hinsicht.
Mhm. Ich hoffe, in sexy Hinsicht
auch.
Okay, dann, wie alt bist du? Wie siehst du denn? Wie siehst du aus? Wie siehst du denn aus? Wie schaust du denn wieder aus? Michael.
Ja, ich habe mir dazu was ganz was Lustiges überlegt. Und zwar haben wir gedacht, okay, es gibt ja eine Fernsehsendung, die nennt sich Wer weiß denn sowas?
Wer weiß denn sowas?
Genau. Die wird ja moderiert vom Kai Pflaume, dem ehemaligen Herzblatt-Kandidaten. Und wenn man da ein bisschen so einen Strich drunter zieht, dann würde ich sagen, die Figur ähnelt dem vom Elton, der ja mitunter der Showpraktikant war von dem jetzt nimmer Moderator.
Rapp.
Ja, vom Stefan Rapp, ja. Und die Frisur habe ich ähnlich dem, was der Bernhard Hoecker hat.
Hoecker, Sie sind draußen.
Genau. Oder Max, wie siehst du das?
Ich danke, dass ich das auch beantworten darf. Ich finde, du schaust aus wie ein ganz junger Weihnachtsmann. Du schaust aus, wie wenn eine Sommerwolke ein Mensch wäre.
Danke.
Das ist überhaupt so angenehm und lieb. Ich habe gerade ein Foto, ihr müsst euch vorstellen, ich habe gerade ein Foto von Michael gemacht. Und das könnt ihr nicht sehen, aber vielleicht veröffentlicht das ja, wenn er es ein bisschen bearbeitet. Er schaut so unfassbar lieb aus, flauschig. Und also man kann sich nur wünschen, dass Kinder so einen Papa haben oder Enkel so einen Opa haben, so einen Menschen in einem Leben haben. Finde ich. So finde ich, schaust du aus.
Wahnsinn, danke dir.
Und ich finde auch, du bist einer von den wenigen, denen so ein richtiger Rauschebart so steht. So, also rundherum. Und ich bin natürlich auch wahnsinnig neidisch auf deinen Bartwuchs, weil meine Haare im Gesicht wachsen wie die von einem 12-Jährigen.
Das ändert sich im Alter, glaube ich.
Okay, ja, schauen wir mal. Das höre ich schon seit ein paar Jahren. Ja. Das kommt nun. Also so schaut der Michael aus. Also jetzt musst du aufpassen und deine Telefonnummer ändern, weil jetzt wirst du nur noch Anrufe kriegen.
Genau.
Ich möchte diesen Teddybären sofort kennenlernen. Und deswegen passt er voll gut gerade da. Wow, perfekte Überleitung. Sollte irgendwas mit Schauspiel machen. Können die interessierte Frauen oder Männer oder alles dazwischen anrufen oder wird dann irgendjemand an deiner Seite stinkesauer?
Derzeit wird keiner stinkesauer. Ich bin, was man juristisch sieht, als alleinstehend.
Alleinstehend?
Okay. Nicht ledig. Habe ich gestern noch recherchiert. Extra ledig ist was anderes wie alleinstehend.
Okay, ja. Du bist also quasi wie eines deiner Mikrofonstative. Du bist genau. Alleinstehend. und wartest noch auf dein, wart im Moment auf ein neues Mikrofon.
Sozusagen. Genau.
Okay. Wenn du Michaels Mikrofon sein möchtest, ruf an. Ah, nein, das ist jetzt natürlich keine Kuppelei. Es ist einfach nur, wenn wer mag, dann kann er gerne den Drachentöter sein Drache sein.
Seine Drachin, ja.
Drachin.
Würde ich auch unterstreichen, ja.
Ja, natürlich. Und was würdest du dann gerne essen mit deiner Drachin? Am liebsten Lieblingsessen ist die Frage.
Ja, ich habe da verschiedenste Dinge. Auf der einen Seite, je nachdem, was wir ausgehen. Von der Vorspeise her, Suppe ist immer gut. Frittatensuppe. Kenner lieben diese. Bei der Hauptspeise bin ich ein bisschen flexibel. Spaghetti gehen immer, Wiener Schnitzel sowieso. Und was man nicht erwarten würde, Fleckerlspeis mit einem grünen Salat.
Fleckerlspeis, sehr gut.
Einfach bodenständig traditionell.
Ja. Wenn du ein Gericht sagen müsstest, das ohne Fleisch ist, weil vielleicht ist ja die Drachin sozusagen...
Spaghetti al olio.
Ah, dann auch ein Klassiker. Super. Und mit einer Pizza kann man die aber quasi durch die Wohnung jagen.
Nein, Pizza geht genauso. Aber wie gesagt, Spaghetti sind doch noch ein bisschen anders. Bei der Pizza ist man ein bisschen abhängig von welchem Italiener.
Ah ja, genau. Von füge jetzt eine Anspielung auf die aktuell stattfindende Razzia in Linz ein.
Genau, also gestern war die Razzia zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wir haben heute den 8. Dezember.
Gestern ist eskaliert. Da war es ein bisschen rougher. Was war denn das Exotischste, das du jemals zu dir genommen hast?
Exotisch? Das Exotischste, kommt drauf an, wie man es sieht. Also für mich exotisch war zum Beispiel Krokodil.
Wow.
Strauß ist nicht so, wie man es sich vorstellt. Das ist eher zäh. Man kann auch besser vorbereiten, aber meine Erfahrung mit Strauß war nicht so. Aber Krokodil ist auch ganz spannend. Das schmeckt ein bisschen so wie Hähnchen so gesehen.
Alles klar. Möchtest wissen, was ich das Gern. Exotischste war? Ich war in Thailand einen Monat, Summer School, at the Thammasat University. Und da waren wir auf der Khao San Road. Das ist irgendwie die Fortgemeile und da gibt es jetzt auch so Standeln. Und noch, weiß ich nicht wie viel, thailändischen Biersens, kriegt man da mal so diese Munchies, ein bisschen Hunger. Und dann bin ich zu einem Standler gegangen und habe gesagt, ich möchte das da. Und dann hat sie gesagt, yes. Und ich gesagt, was ist das? Und sie hat gesagt, the chicken ass. Tut mir leid, diese extrem stereotype Stimme, aber die hat wirklich das genauso gesagt, the chicken ass. Und sie hat gesagt, wie chicken ass? The chicken ass. Und sie hat gesagt, ja, dann nehme ich das. Und habe irgendwie halt ganz wenig Geld dafür gezahlt und habe das gegessen und sie schaut mir an, während ich den ersten chicken ass ist und sagt, that mean you lucky. Stimmt. Ich bin ein Glückspilz. Also der chicken ass versus Krokodil.
Mir ist noch was eingefallen.
Ja.
Und zwar, es gibt ja diese Muscheln. Ich rede jetzt nicht von Miesmuscheln, sondern die sie ansaugen an den Korallen.
Ja,
die habe ich auch schon probiert und gegessen.
Frisch
gepflückt, direkt vom Ding. Das schmeckt wie ein knackiger Salat, ja. Direkt vom Meer aus. Passt schon, ja.
Alles klar. Da ist der... Die Haute Cuisine haben.
Sind schon 30 Jahre dazwischen gewesen oder so.
Okay, also diese Sachen und dann in der süße Zahn, wo beißt der gerne rein?
Ja, Klassiker, Kaiserschmarrn, Apfelstrudel, Sachertorte.
Ja. Und die Kekse da am Tisch stehen, es ist ja kurz vor Weihnachten.
Ja, Kekse sowieso, was eher fad ist, das sind so die klassischen Sachen wie Linzer Torte. Ich meine, das, ja, schön nice to have, aber man muss es nicht essen.
Okay, und so Puddings?
Gern.
Okay. Und gehst, also wenn ich so am Abend sitze und Fernsehe oder irgend sowas, dann mache ich mir voll gern ein Sackerl Haribo oder sowas auf. Wo bist du da?
Mittlerweile weniger bei die Haribo, eher, man, dank Corona und Co. Nehme ich da jetzt aktuell wieder ein bisschen mehr zurück in der Richtung, aber ja, so eher so klein, knapper Ding, da, knapper Mix oder sowas.
Also eher was Saures eher zum was Snacken. Saures, ja. Okay, Popcorn?
Hin und wieder.
Ah, gute Frage, ist Popcorn oder Nachos im Kino?
Eher Nachos.
Ja.
Und bei den Popcorn, wenn Popcorn, dann nicht die Süßen.
Ja, okay, sehr gut.
Das ist ja eine Teufelserfindung.
Und Käse oder Salsa-Soße?
Wenn zu Hause, dann Salsa, wenn im Kino, nur Käse.
Ja, sehr gut, okay, super. Dann gehe ich nie mit dir ins Kino, weil dann essen wir genau dieselben Sachen. aber wir fahren eh schon miteinander mit der Achterbahn, das passt dann schon.
Genau.
Bevor wir jetzt auf das eingehen, wie die deine Freunde beschreiben würden, gibt es nur einiges, das ich zuerst mal erwähnt, so Haustier oder Beruf, Sternzeichen, Horoskop.
Horoskop, ja. Also nein, ich glaube nicht an Horoskope. Ich bin Löwe, mit Aszendent Skorpion und laut dem Chinesischen bin ich Drache.
Drache.
Mhm.
Das trifft sich ja gut.
Ja, genau. Beruflich bin ich seit ewigen Zeiten in der IT tätig.
Was heißt das? In der IT kann man ja viel sein.
Genau. In der IT beschäftigt man sich mit so Dingen wie, dass der Computer läuft.
Du bist Computerstreichler.
So in der Richtung, ja.
Hast du Haustier?
Haustier habe ich derzeit keines. Ich bin aufgewachsen, ähnlich wie es du es hast, mit der Bär, mit einem Hund. Das war ein kleiner Schäferhund.
Ein kleiner Schäferhund?
Ja, der ist parallel mit mir aufgewachsen. Der war anderthalb Jahre alt, wie ich 3 Jahre alt war.
Ah ja.
So, Papa hat ihn gekauft, Mutter hat ihn gefüttert und ich war sein Alpha-Männchen.
Oh cool.
Mhm.
Wie hat der Kassen?
Ares.
Ares.
War ein deutscher Schäferhund, ist, wie gesagt, schon lange her.
Und es war bis jetzt dein einziges Haustier, oder?
Nein. Ich habe erfolgreich einen Goldfisch
über den Jordan gebracht.
Über den Jordan gebracht, ja genau. Der hat nicht recht lang gelebt. In Kindertagen haben wir gefühlt 6 oder 7 Wellensittiche gehabt. Ich habe dann vor ein paar Jahren noch mehr Wellensittiche gehabt. Aktuell habe ich keine Haustiere.
Hast du schon mal eine Katze gehabt?
Nur zum Aufpassen.
Aha. Und exotischere Schildkröte, Skorpione?
Nein, habe ich nicht gehabt.
Schlangen?
Auch nicht. Also ich bin einmal an der Kreuzotter, glaube ich, mal gefühlt einmal fast draufgestiegen.
Autsch.
Die ist aber zum Glück geflüchtet. Ich habe meinen Rochen gestreichelt in den Haag.
Einen Rachen hast du einmal gestreichelt?
Einen Rochen. In den Haag im Meeresmuseum.
Oh, cool.
Mhm. Die schwimmen da richtig in so einem offenen Bassin und dann kannst du greifen.
Und wie fühlen sie sich an?
Das ist einfach nur hart. Hart mit ein bisschen Moos drauf, so kannst du das. So war die Erinnerung.
Ah, steil.
Mhm. Aber war so ein halber Meter Durchmesser oder was das Ding.
Du trägst Brille, ja. Falls das irgendwer relevant findet. Und was ist deine Augenfarbe?
Blaugrau.
Blaugrau, okay. Und noch deine Originalzähne im Mund?
Ja.
Großteils.
Ich kann mich erinnern, das war vor 10 Jahren, da ist mein Zahnarzt in Pension gegangen und es ist dann eine Nachbesetzung gekommen. Und wie du das so kennst, da, wenn man das erste Mal beim Zahnarzt ist, geht man dann hin und wird man natürlich rundum gerönt.
Ja.
Und dann sagt sie zu mir, ich kann gern alles rausgeben. Sag ich, was soll ich rausgeben? Ist das alles original? Die Zahnarzthelferin war fast ein bisschen perplex. Und sie hat dann gesagt, nee, es ist heutzutage nicht mehr so abwegig, dass auch 20-Jährige mit vielen Prothesen im Mund rumlaufen.
Und das hast du gar nicht gewusst, oder was?
Nein, das war nicht gewusst. Ich kenne aus der unmittelbaren Umgebung, außer meine Großeltern, ja, zum Teil verstorben mittlerweile, nur eine Person, die tatsächlich einen Zahnersatz hat, aber nur auf einem Zahn, also einen Stiftzahn.
Ja.
Sonst kenne ich keinen, persönlich, wissentlich.
Seit wann hast du einen Bart?
Seitdem er wächst oder seitdem ich den habe?
Seitdem du den Bart jetzt hast, sozusagen.
Seit Ostern und einmal gestutzt. Vor einem Monat.
Ich hasse dich. Ernsthaft, der 3-4 Jahre sozusagen. Und da hast du schon mal angeschnitten.
War da, ja, ich war beim Barber.
Ja,
beim Wartbar. Beim klassischen in Linz, beim sehr guten,
ja,
Ding. Und das war Anfang November. Und da war, das ist unten ungefähr da.
Also das heißt, 10 cm hat der weggeschnitten.
Zwischen 5 und 8 cm hat er weggenommen, ja.
Wow. Ja, das ist
ja, dafür wächst jetzt oben nicht mehr.
Ah ja.
Aber wie wir wissen vom Bernd Hoeker,
ja,
das obere, dieser Kühlkörper, der jetzt, genau, das ist ja eigentlich eine Schambehaarung und die kann halt ausfallen, das ist normal.
Ah ja, das ist normal. Dass du bist...
Zweite Generation, ja. Es ist oft so, dass jede zweite Generation, wenn wer mit Glatz in der Familie ist, dass da bei den Männern weniger Haupthaar ist. Und das hat bei mir dann bald angefangen, also mit knapp um die 20 warst du von mir so richtig rupst und dann hat viel gefehlt.
Tatsächlich, so
ja, bald. Ja, und was du nicht weißt, weil wir kennen uns ja noch nicht ganz so lang, erst ein paar Jahre, ich hatte mit 18, kurz bevor ich zum Bundesheer gekommen bin, schulterlanges Haar. Und die Friseurin hat sich geweigert, das abzuschneiden, selbst nachdem ich gesagt habe, ich muss zum Bundesheer,
ja,
das Ding gehört weg. Nein, sie wollte es nicht. Es war lang, gepflegt.
Wow, der Mähne.
Mhm, ja.
Ah, jetzt haben wir ziemlich viel über das geredet, wie du dich selbst beschreibst. Wie würdest du sagen, würden dich Freunde beschreiben?
Also ich habe vor kurzem einen Menschen getroffen, mit dem ich in der Unterstufe war. Wir sind aus der Zufall über den Weg gelaufen. Und der hat was ganz Lustiges gesagt, und zwar... Wortlaut O-Ton, ich habe immer an dich bewundert, dass du nirgends reingepasst hast.
Ah ja, das ist doch super.
Mhm. Also das beschreibt es sehr, sehr gut.
Der schubladenlose Drachentöter.
Genau. Und ich würde sagen, andere würden sagen, jemand mit vielen Interessen, aber wie siehst du das?
Wie ich die beschreiben würde? Ja, also das mit dem, dass nirgends wirklich reinpasst, finde ich eigentlich eine sehr passende Umschreibung so. Weil natürlich schon, wenn man sich so denkt, ja, so ein bisschen der IT-Nerd, so von dem, was wir jetzt schon miteinander geredet haben, Star Trek und für Rollenspielen und so, aber da sind dann doch wieder andere Interessen, die da dann auch leicht wieder rausziehbar machen aus der Schublade. Das finde ich tatsächlich passend, so, ja, komplett umfassend gebildet. Humanistische Ausbildung genossen. Nein, also so das stimmt, ja. Komplett. Und dein Äußeres habe ich ja eh schon
allumfassend beschrieben. Ja.
Allumfassend, genau.
Ich würde sagen, wenn mir ein Blinder abtasten würde, würde ich sofort sagen, das bin ich.
Das kann nur ein Krasi sein. Frühling, Sommer, Herbst oder Winter?
Sommer natürlich.
Du bist Jurist, oder was?
Nein.
das ist die Antwort eines Juristen.
Ja, ja.
Es kommt darauf an.
Ja, es kommt darauf an, im Sinne von, was ich machen möchte. Im Sommer natürlich, Sommer, Sonne, Hitze, Küste, gern. Ist grundsätzlich meine Lieblingszeit, weil das auch die Zeit ist, wo ich Geburtstag habe. Noch nicht als Löwe.
Ja.
Herbst und Frühling, so lala. Winter, wenn er wirklich winterig ist, nicht so Halbzeiten, wie wir es aktuell haben.
Ja.
Aber generell, Bogenschießen kann man grundsätzlich immer. Es ist nur eine Frage der, ob es nass ist oder nicht. Also sprich, ob es regnet oder nicht regnet. Und von daher, es hat jede Jahreszeit seine Vor- und Nachteile. Ich finde nur, der Winter geht, wann er kommt, dann immer zu schnell vorbei.
Zu schnell vorbei?
Ja, weil der richtige Winter fängt ja mittlerweile erst im Februar an und hört im März wieder auf.
Ja, das ist wahr. Mhm.
Und du hast nicht recht viel vom Winter.
Ja, das stimmt. Es hat sich verändert.
Ja. Mhm.
Aber dann diese Entscheidungsform auch gerecht eigentlich so. Also die vier Jahreszeiten, so, du hast das jetzt natürlich nicht beantwortet eigentlich. Und da könnte ich dir auch fragen, Hund oder Katze?
Hund.
Ja. Essiggurkel oder Nutella?
Essiggurkel.
Essiggurkel, tatsächlich. Super. Okay, und dann nur Bier oder Wein?
Kommt drauf an. Nein, tatsächlich. Also Bier mittlerweile eher alkoholfreier Radler und Wein, ja, zum gemütlich zusammensitzen oder sowas, dann eher einen roten.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das noch kommt, aber es war doch auch interessant, weil wir jetzt gerade so ein bisschen von dem reden, lieber die Ärzte oder die Red Hot Chili Peppers?
Ärzte.
Mhm. Die Toten Hosen oder Grönemeyer?
Grönemeyer.
kann man schon viel erfahren eigentlich. Also, mhm, oder?
Ja.
Lieber Linkin Park oder Metallica?
Metallica.
Und würdest du lieber eine neue Hoffnung anschauen oder lieber der erste Kontakt?
New Hope.
New Hope. Okay, da können wir jetzt noch ewig so dahinter gehen.
Ja, natürlich.
Bibi Blocksberg oder Benjamin Blümchen?
Der Benjamin Blümchen.
Natürlich. Benjamin, jetzt habe ich ein bisschen geplaudert. Ja. Ah ja, okay. Ja, super. Also ich glaube, so das Entscheidungsfrage ist lustig, ist ein bisschen Word-Rap-mäßig. Gell?
Aber spannend wäre es dann nämlich genau zu dem Thema, absolut keine Fragen kommen. Also Musik ist gar nichts gekommen.
Ja, deswegen passt es auch ganz gut. Ich bin jetzt noch so überflogen. Ja, wollen wir gerade nur kurz bei der Musik bleiben. Was ist so, ich finde irgendwie, man hat immer so ein Lied, das immer so genau passt. Mehr oder das dann wieder rausholt oder wo einbringt oder so. Gibt es dieses Lied für dich oder die Komposition? Kann ja auch was Klassisches sein oder...
Also im Endeffekt ist es so, dass bei mir Musik immer ein wichtiges Thema war. Was bei mir, anders gesagt, wo ich Schwierigkeiten habe, mich einzufinden, ist in der Regel Volksmusik oder volkstümliche Musik, sagen wir so. Also wurscht, ob ich in Amerika war und ich dann die Mexikaner gehört habe, die im Prinzip nur in einer anderen Sprache dasselbe singen wie in Österreich oder in Deutschland, ist nicht meins grundsätzlich. Ich bin... seit Jahren der auch gesangslosen Musik zugetan. Ich habe früher die ganze Hitparade auf und ab gehört, also sprich, ich habe genau gewusst, wer was auf welchem Platz ist. Und heutzutage ist es eher, mich interessiert eher weniger das, was gerade aktuell im Radio hört. Also von daher tue ich mir ein bisschen Schwabe. Ich habe meine Spotify-Playlists und so weiter voller möglichen Geschichten, sei es jetzt irgendwelche 80 Styles, Synthie-Pop-Geschichten bis hin zu Klassik, bis hin zu Metal. Ich höre eigentlich alles durch die Bank, solange es eine gewisse Melodik hat oder eine gewisse Erinnerung auslöst. Um das zu beschreiben, ich hatte zum Beispiel Herr der Ringe durchgelesen, ersten, zweiten, dritten Band. Und dann parallel zum zweiten Band, es war zum Ende vom ersten Band, von Queen Innuendo gehört.
Okay.
Das ist damals nagelneu rausgekommen.
Ah, ja.
Und immer, wenn ich Innuendo höre, verknüpfe ich das mit dieser Erinnerung und umgekehrt.
Ja.
Und so habe ich das oft mit vielen Dingen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel nach Kroatien über die Grenze fahre, dann habe ich ein gewisses Arrangement im Kopf, unabhängig, ob ich das Radio rennt oder nicht.
Das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe das gehabt in der Schule, haben wir Parsival lesen müssen und zusammenfassen, die Gralslegende sozusagen. Und ich habe da währenddessen immer ausschließlich Clubbed to Death aus dem Matrix 1 Soundtrack gehört. Und das ist jetzt untrennbar miteinander verbunden. Es passt aber auch sehr gut. Ich finde, dass das Clubbed to Death genau zur Gralslegende, ich meine, vielleicht ist das einfach, weil ich so viel gehört habe da, aber ich weiß genau, was du meinst. Das ist so eine unmittelbare Assoziation und Erinnerung. Komplett. Wir stimmen da sehr überein mit den Käsetoast und mit dem OM. Kannst du fetzen mit wem? Also bist du ein streitbarer Mensch? Und wenn ja, was war das letzte große Streitthema?
Streitbar? Also grundsätzlich ist es so richtig gestritten habe ich schon lange nicht mehr. Also im Sinne von, dass wirklich die Fetzen geflogen sind.
Ja.
Das ist schon etwas her. Natürlich habe ich hin und wieder Meinungsverschiedenheiten, aber ich muss schon sagen, eine Meinungsverschiedenheit ist was anderes wie ein Streit.
Mhm.
Und ja, das habe ich auch erst vor kurzem gehabt. Wie zum Beispiel gestern war ich auf dem Weg nach Hause. Und vor mir, ich war glaube ich das fünfte Auto, bevor die Kreuzung war, ist die Kreuzung grün geworden. Wir waren zwei Spuren, eine linksoppige Spur, die auch geradeaus geht und eine geradeaus Spur, die eine rechtsoppige Spur ist. Und vor mir ist ein Auto einfach stehen geblieben. Es wurde grün, das Auto ist einfach, hat sich nicht bewegt. Und ich habe dann mal leicht mit Lichthupe Anzeichen gegeben im Sinne von, es möge doch dahin rollen.
Ja.
Wir hätten grün, es waren drei Autolängen frei für uns. Dann habe ich kurz, ich bin eigentlich nicht der Mensch, der hupt. Aber man hat dann schon hin und wieder so nur ganz kurz einmal an der Hupe, wie sagt man da, die Hupe sanft gestreichelt, also nicht da hupen, sondern einfach nur mal kurz angekommen im Sinne von, vielleicht ist er ja mit irgendwen oder mit irgendwas beschäftigt, das kann ja auch passieren, oder vielleicht ist irgendwas anders.
Ja.
Ja, keine Reaktion, bis auf plötzlich, dass die Person vor mir aufgestiegen ist aus dem Auto, zu mir zurückgegangen ist, ich habe das Fenster runterlassen und der hat dann gesagt, wissen Sie, wir können gerne die Plätze tauschen, vielleicht springt dann mein Auto an. Also geht es dem Herrn dann überhaupt kein Thema. Ich vermute mal, er war vor irgendwo von Christkindl-Standl oder sowas.
Ah, ja.
Ich habe nicht gewusst, dass er ein Problem mit dem Auto hat. Aber wenn ich ein Problem mit dem Auto habe, dann würde ich die Warnblinkanlage einschalten. Ja. Pannen. Damit ja jeder weiß, was los ist.
Ja.
Weil so sieht man nichts, man hat die Vermutung. Sagt er, weiß ja nicht, ob die geht. Ein Witz an der Sache war das, das Auto hat geleuchtet. Die Zündung war an.
Ja.
Also sprich, die Warnblinkanlage hätte gehen müssen.
Ja. Ja, aber die geht ja wirklich immer eigentlich.
Das ist wenn die nicht mehr geht, dann ist sowieso alles.
Ja, genau, dann hast du keine Batterie mehr. Ja. Oder
was. Also wie gesagt, also das war so die letzte, das war ein bisschen in einem schärferen Ton dann grundsätzlich, aber schon noch kommunikativ. Und das vorletzte Mal war einfach eine Überzeugung, die ich machen musste mit wem, der einfach lernen musste, zu akzeptieren, dass Dinge, die nicht dieser Person gehören, auch nicht dieser Person gehören. Also so wie man es kleine Kinder eigentlich beibringt,
aha,
nimm nicht die fremden Spielzeuge von der Sandkisten, sondern nur das eigene. Diese Diskussion oder diese Meinungsverschiedenheit, diese Akzeptanz dieser Person näher zu bringen, habe ich vor kurzem erst gehabt mit einem doch schon erwachsenen Menschen.
Schon erwachsenen Mann.
Ja, aber so richtig fetzt nah, das ist schon sehr lang her. Hätte ich keinen Grund gehabt.
Aber ich glaube, du streitest dich ja auf anderen Ebenen öfter, vielleicht auch mit Fäusten und Waffen und mit allem Möglichen.
Genau.
Nämlich die nächste Frage, die gestellt wurde, ist, was begeistert dich noch immer an Pen and Paper? Für alle, die das jetzt nicht wissen.
Das werden
also nein, warte, ich glaube nicht, dass ich das beschreiben muss.
Ja, es könnte sein, dass der eine oder andere das vielleicht wirklich so hat, aber grundsätzlich geht davon aus, dass meine Hörerschaft das natürlich kennt. Was begeistert mich dran? Es ist ganz einfach. Es ist, auch wenn man dasselbe Spiel spielen würde wie bei Siedler von Catan oder Munchkin oder sowas, es ist doch grundlegend jedes Mal anders. Egal aus Sicht vom Spieler oder der Spielleiter, es ist immer anders, weil sich die Gruppe in Summe immer für andere Dinge entscheidet.
Die Abwechslung ist es also. Mhm. Und das ist ja jetzt, du hast ja schon das eine oder andere Abenteuer gespielt.
Ja, so zwei, drei oder so.
Zwei, drei Abenteuer hast du ja schon hinter dir, intus. Aber man muss ja sagen, du spielst selber in unterschiedlichsten Gruppen und an Abenteuern und Systemen und so weiter. Du kannst aber nicht nur spielen, sondern du bist auch oft der Mastermind.
Genau.
In solchen Gruppen, Systemen und Abenteuern.
Genau. Also du sprichst es sehr, sehr gut an, weil ich bin ein bisschen unzufrieden mit der deutschen Deklination des Meisters.
Ja.
Ich finde, also im Prinzip ist ja der Dungeon Master ist ja die englische Bezeichnung. Neudeutsch würde man sagen Spielleitung oder Spielleiter oder Spielleiterin, mit dem bin ich eher d'accord.
Ja.
Weil ein Meister beinhaltet, man kennt sie einfach aus. Was das vom Lehrling zum Meister,
das vom ist. Vom Schmiedel zum Schmied.
Ja, genau.
Was ist da jetzt? Ich ziehe jetzt eine Frage mal vor. Mhm. Wenn man gesagt, du spielst, du leitest, du masterst.
Mhm, ja, genau.
Was taugt da? Gibt es da was, das dir mehr taugt?
Also
das kommt drauf an.
Ja, genau. Es kommt drauf an. Im Endeffekt ist es so, der große Unterschied für mich, ob Spieler oder Spieler, ob Spieler oder,
Spieler oder,
Spieler. Oder Spielleitung, ist der, dass ich als Spieler eigentlich sehr viele Stehzeiten habe. Das heißt, wenn ich mir ein bisschen mehr passieren möchte oder wenn ich sage, okay, ich habe eigentlich als Spieler, kann ich mich auf meinen Einsatz vorbereiten, was das betrifft. Das heißt, okay, ich möchte mit meiner Figur dort hingehen, überlege mir, was würde ich dann dort machen, was wäre ungefähr das, wann ich dran bin. Mhm. Aus Spielleitung oder Spielleiter, Spielleiterin, bist du in der gesamten Zeit, ab dem Zeitpunkt, wo die Leute eintreffen, bis zum Verabschieden oder beim Beenden der Runde, immer zu 100% dabei.
Ja.
Weil du ja mitunter auf jede einzelne Person reagieren musst, in alle Situationen.
Okay, das ist also eine große Herausforderung auch. Da ist anstrengender natürlich auch. Und bist du als Spielleiter, als Dungeon Master vom Himmel gefallen? Und wenn nein, wie ist es dazu gekommen, dass du das erste Mal gemacht hast?
Die lange Version ist, ich war in der Volksschule, hatte einen Nachbarn, also einen Sitznachbarn, der ist aufgrund einer Erkrankung ein bisschen später gekommen. Die hat dann zum Geburtstag einmal eine kleine Box bekommen, hat er gesagt, ah, das müssen wir unbedingt spielen, das schaut viel cool aus und hin und her. Und ich mache die Box auf und sage, wo ist der Brettspielplan? Ich sage, da gibt es keinen. Da haben wir erst einen Charakter gebaut. Das war, glaube ich, ein Krieger oder Abenteurer, bin mir nicht mehr sicher. Das war, das damals hast du machen können, ein Zwerg, Magier, Elfen, Abenteurer, Krieger, fertig. Also, wenn du nichts Gescheites gewusst hast, was du werden kannst oder weil die Würfel nicht hergegeben haben, dann warst du Abenteurer. Das war so das allumfassende Ding.
Ja.
Ja, und ab dem Zeitpunkt war ich gefangen in der ganzen Geschichte. Dann haben wir gespielt auf und ab und irgendwann einmal war es so, dass entweder die Gruppe in dem Ausmaß, wie es wir gespielt haben, nicht mehr Zeit gefunden hatte. Einmal hat der gefällt oder es ist einfach nicht gegangen, wegen dem oder dem. Und beziehungsweise, wie es so schön heißt, man will ja Abwechslung, auch mit den Spielern. Mhm. Naja, wenn ich das mit neuen Spielern oder Spielerinnen spielen wollte, dann muss man das einer ja beibringen. Und
da so war es in der Natur der Sache, dass du dann einfach
genau
geswitcht bist da.
Weil ich die längste Erfahrung gehabt habe damit.
Und wer hat dann bei deinem ersten Spiel den Spielmeister gemacht, die Spielleitung?
Beim ganz ersten Spiel war es so.
Ob sie gemeinsam?
Nein, es war ganz eine witzige Situation und zwar, wir haben Charaktere zwar vorher schon gemacht, da brauchst du keinen Spielleiter dazu,
ja.
Aber so richtig gespielt hatten wir auf einer Geburtstagsfeier, also sprich auf genau der Geburtstagsfeier von dem Klassenkollegen, das war damals auch mein bester Freund, und dessen Mutter hat die Spielleitung übernommen gehabt.
Meist, das ist cool.
Mhm. Es war nur witzig, weil wir waren damals, keine Ahnung, vierte Klasse Volksschule oder sowas.
Ja.
Und ja, vierte Klasse Volksschule, erste Gym. Und das Spannende war, dass das Abenteuer war eigentlich für uns nicht geeignet. Weil es war so ein Untergrund oder so, wie sagt man da, so, wir müssen etwas rausfinden, warum ein Ogersklave Sklaven einfach organisiert, irgendwie ganz blöd. Das ist das Ding, den sie verschollen in Al-Anfa. Und wenn man das mit aller Härte spielt, dann hat da, es ist mindestens ab 16, das Abenteuer.
Ah, okay. Was hat die Mutter natürlich auch nicht gewusst.
Genau, es ist, was der immer macht, hat für einen Buben alles Mögliche und weil im Großen und Ganzen, wir haben es nicht fertig gespielt, weil das schaffst du nicht einmal Nachmittag für einen Kindergeburtstag, wo halt quasi 4, 5 Leute da sind. Aber es war im Endeffekt eine sehr lustige Geschichte und danach war halt er oft der Spielleiter, beziehungsweise ein Nachbarjunge von ihm, der war ein, zwei Jahre älter.
Mhm.
Und ja, und dann hat sich das im Bekanntenkreis oder in dem näheren Bekanntenkreis wie ein kleines Lauffeuer verbreitet. Also es war jetzt nicht so, dass das auch jeder machen wollte, aber so, wir haben in Summe, ich meine, wie sagt man da, heutzutage ist das ja der Wohnblock.
Ja, genau, mein Block.
haben wir da so Hausnummer 10, 12 Leute gehabt, die da in unterschiedlichsten Variationen unterschiedlichste Systeme gespielt haben.
Stranger Things.
So in der Richtung, ja. Wir haben tatsächlich bei ihm dann nicht mehr in der Wohnung gespielt, sondern wir haben unten einen Trockenraum umgebaut, das Hobbyzimmer. Da haben wir dann Tisch hineingestellt,
wow, cool,
und haben dort unten dann immer gespielt. Ja. Haben dann auch so eine Art Clubkasse gehabt, im Sinne von jeder hat halt dann immer einen Schilling reingehauen, damit man sich neue Regeln kaufen kann, keinen Abenteuer und so weiter. Ja.
Super.
Mhm.
Ich muss jetzt mal kurz das Gespräch unterbrechen, um eine visuelle Beschreibung zu geben. Das wirklich, es ist nämlich jetzt, es wird schon langsam ein bisschen dunkel da herinnen, aber ihr müsst euch das so verstehen, der Grasi sitzt vor seinem Mischpult und da leuchtet ein roter Knopf, ganz hell. Und es schaut aus meiner Position, ich sitze auf der Couch, Grasi sitzt bei Tisch, es schaut aus, als ob der Kerzenbrenner würde. Und er hat Kopfhörer auf. Und in dieser schummrigen Situation, in der wir gerade sind, mit dem Bord, mit dem sehr markanten Bord dieser rot leuchtenden Kerze, quasi Kerze sozusagen, digitale Kerze, und den Kofferraum schaut es aus, als ob ein ausgewachsener Zwerg da sitzen würde, mit Helm und allem drum und dran. Und da so richtig, jetzt fällt nur noch der Humpen, dann sind wir unmittelbar versetzt nach Aventurien. Das ist unglaublich. Also nur, dass ihr wisst, wie das ungefähr ausschaut gerade. Perfekt. Perfekt auch das Visuelle gerade, auch wenn ihr es nicht sehen könnt. Jetzt haben wir über das geredet, die Anfänge. Ich finde es großartig, dass die Mutter da geleitet hat. Ist wirklich super. Apropos, die Mutter leitet. Und du leitest viele unterschiedliche Spiele, Gruppen und alles. Was ist das, was dir am meisten taugt? Beim Spielen selber, Pen and Paper, ist es die Abwechslung. Und was ist es beim Meistern?
Ähnlich. Also im Endeffekt ist es so, wenn du schon mal die Möglichkeit hattest, dass, und wenn es ein Kurzszenario ist, ist egal, wenn du dieselbe Situation unterschiedlichen Gruppierungen vorsetzt und merkst du ja eigentlich erst, wie einfallsreich Leute sein können, das Problem zu bewältigen. Wenn, was ist in Wahrheit? Es geht um das, wir haben Problem A, wir wollen das beheben und unter Umständen kann dann ein Problem B, C, D und E auch noch dazu kommen. Und die Art und Weise, wie man mit dem umgeht, das ist in jeder Runde oder in jeder Gruppe anders.
Ja.
Die Lösungsansätze, die Leute, wie die miteinander umgehen, die Ideen, manchmal muss man Ideen hinterfragen, weil sie nicht entweder eindeutig genug sind für jeden oder für mich oder einfach, ja, es kann ja sein, dass einfach irgendwer mit dem Kopf durch die Wand will und nicht versteht, dass die Wand das Eisen ist und er mit seinem Kopf nicht durchkommt. Ja, gibt's auch.
Ja, gibt's auch. Gibt's auch im echten Leben.
Ja.
Jetzt habe ich schon oft angesprochen, es gibt so viele Systeme, Spiele, das hast du auch schon gesagt, schau, selbst damals, als ihr angefangen habt und es so richtig aufgekommen ist, hat es auch schon unterschiedlichste Systeme gegeben. Drehen wir um die Frage, nämlich, welches hat der, hast du schon mal eins gespielt, das dir gar nicht gefallen hat? Oder das irgendwie nicht funktioniert hat für dich?
Ja, nicht funktionieren. Also im Endeffekt ist so, wenn man jung ist, funktionieren sehr viele Sachen sehr gut. Weil man nette Fragen hat und oft noch nicht das Wissen hat, wie unterschiedliche Systeme unterschiedliche Situationen handhaben würden vom System her. Was gar nicht funktioniert, ich würde mal so sagen, es gibt kaum Systeme, die zu 100% nicht funktionieren. Es gibt aber in keinem System, wo es zu 100% alles funktioniert, aus meiner Sicht.
Okay.
Ein klassisches Beispiel, DSA gibt es ja seit Mitte der 80er, das ist mittlerweile mit der 5.0-Version die aktuelle Version und davor hat es gegeben die 4.1-Version und wenn mich nicht alles täuscht, habe ich 5 verschiedene Variationen gehabt, um denselben Schaden zu ermitteln. Nämlich 5 verschiedene Ansätze, wie ich einen Fallschaden, also sprich, wenn ich irgendwo runterfalle,
ja,
ermitteln kann.
Okay.
5.
Crazy, ja.
Das macht keinen Sinn.
Nein, es gibt überhaupt keinen Sinn, okay.
Und solche Dinge. Es ist kein System perfekt, man kann nicht mit allem alles abdecken. Manche Sachen sind so abstrakt, dass sie wieder genial sind, wo ich sage, okay, das ist mehr Stand-up, wie sagt man da, nicht Comedy, sondern das ist ein Impro-Theater in dem Sinn. Andere Systeme sind sehr stark in tabularischer Form da, wo ich sage, okay, ich würfle aus schon in einer Liste nach, wo was passiert und das wird mir genau erklärt, ja, die einen sehr simulationistischen Ansatz haben. Ich würde die Frage anders formulieren.
Ja.
Ich würde in dem Sinne so sagen, es kommt drauf an.
Nein, sagen Sie bloß.
Komisch. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Lobbusters gecuttet.
Ich glaube auch, ja.
Es kommt deswegen darauf an, weil die eine Gruppe mehr aus der Ich-Perspektive zum Beispiel agiert, die andere Gruppe mehr aus der Third Person agiert, also sprich, meine Figur macht das oder so.
Ah, ja. Mhm.
Da macht schon mal sehr einen großen Unterschied. Und dann auch noch das Thema mit, wie abstrakt kann die Gruppe sich da reinversetzen? Oder wie simulationistisch muss der Ansatz sein?
Ja, ja.
Also da gibt es schon ein paar Sachen, wo ich sage, okay, gute Ansätze oder es funktioniert sehr vieles im Buch sehr gut. Wie du auch weißt, es gibt sehr viele Romane, die super geil sind,
ja,
die man nicht verfilmen kann. Die funktionieren schlichtweg nicht.
Ja.
Und umgekehrt.
Okay.
So würde ich das sagen.
Und welches ist dann dabei, das du am liebsten spielst? Weil das beantwortet ja die Frage, was ist das beste Spiel? Wo fühlst du am meisten wohl beim Spielen?
Wenn ich mit Anfängern spielen würde, dann würde ich sagen, gibt es 3 Systeme, die man sofort machen kann.
Ja.
DSA 1, also in der einfachsten Form. Da brauchst du nur einen W20, einen W6, Papier, Bleistift fertig. Savage Worlds, weil das einen sehr einfachen Zugang hat zu unterschiedlichsten Situationen, weil es ein bisschen so palpig von der Idee her ist, so wie beim Indiana Jones. Ich kann eine unendlich lange geile Schlägerei haben und trotzdem gehen die Leute nicht unbedingt gleich drauf, nur weil sie irgendwie einen Hammer draufkriegen.
Ja.
Und Cthulhu.
Wirklich wahr?
Mhm. Cthulhu deswegen, weil und da nicht in den 1930er Jahren, sondern eher im Now, also sprich so 1995 bis jetzt, weil es am einfachsten ist für die Leute, sich reinzuversetzen. Mhm. Wenn du das mit einem 20-Jährigen heutzutage gerätst, der hat keine Idee, wie das war ohne Handy, ohne Internet.
Mhm.
Also mitmachen 1930er ja für manche ist ein bisschen schwierig. Ja.
Ja.
Und das Würfelsystem ist sehr einfach,
ja,
was das betrifft. Wenn ich sage, okay, es sind schon erfahrenere Leute, dann muss ich sagen, ja, DSA, Torg, Dungeon Worlds, Dread, sind lustige Sachen. Dread, nur by the way, ist Du würfelst nicht, sondern du verwendest einen Jenga-Turm. Also normalerweise sagst du, okay, wenn du das Ding dann Check machen musst, im Sinne von, habe ich das ist geschafft oder nicht,
ja.
Würfelst, bei Jenga nimmst du einen oder zwei Steine raus.
Ja.
Wenn der Turm umfällt, bist du hin.
Halleluja, das ist ja super.
Es war eher was für eine kleine Session oder eine kurze Session.
Ja, vor allem irgendwann fällt er ja sowieso um.
Ja, also wie man schon merkt, es gibt nicht das Lieblingssystem, es gibt unterschiedliche Systeme.
Für unterschiedliche Situationen
und Gruppen. Ja. Und ich glaube, das ist ja das, wo man heutzutage ein bisschen schauen muss im Sinne von, oder wo ich schaue, es gibt nicht das perfekte System für alles und auch nicht für jede Gruppen.
Ja.
Und ich kann nicht mit System A Sachen abbilden, was im System B absolut genial dargelegt sind. Ich kann nur selbst als Spielleiter oder Spielleiterin Dinge mit einfließen lassen, damit die diesen Flair mitnehmen. Also wie du heute schon gesagt hast, du hast eine Geschichte angepasst, damit es funktioniert hat für dich als Bühnenstück. Genau so mache ich das als Spielleiter. Das gefällt mir da vielleicht nicht, das lasse ich vielleicht weg oder mache es ein bisschen anders, damit das besser funktioniert.
Damit es flutscht.
Ja. Ja.
Total, total spannend und finde ich sehr nachvollziehbar, deine Antworten so. Das war jetzt von deiner Hörerschaft der letzte Punkt zu dem zum Rollenspielen, ganz allgemein. Das nächste ist eher so Allgemeines, aber auch, glaube ich, sehr interessante Sachen dabei. Nämlich, glaube ich, wieder so eine Entscheidungsfrage, die wir schon gehabt haben. Lieber live oder lieber online, beziehungsweise online versus live. Im Sinne von in echt sozusagen.
Genau, also am Tisch oder,
ja.
Oder. Ich habe für beides ein Faible.
Fürs echte Leben.
Ja.
Und fürs Online-Leben.
Sowohl als auch. Ich mache da eher weniger Unterschied. Es ist eher das Thema mit heutzutage, haben wir das Problem mit, nicht jeder hat die Zeit, dass er am Tisch sein kann. Nicht jeder hat die Anreise, die er überbrücken kann, sei es aufgrund von öffentlichen Verkehrsmitteln oder ähnliches. Und auf der anderen Seite gibt es halt Dinge, die ich online mit manchen Systemen schlechter machen kann, mit anderen wiederum besser. Von daher, wenn ich für Leute, die absolut keinen Zugang haben dafür, es ist ganz einfach erklärt, wenn du jetzt Anfänger in der Runde hast und du hast ein sehr komplexes Regelwerk, dann ist online das einfacher, weil du sagst, okay, gut, der braucht nur auf einen Knopf drücken oder sie und dann wird der Wurf schon gemacht und die Person braucht sich nicht darum kümmern, wie der Wurf überhaupt zustande kommt.
Ja.
Sondern ums Ergebnis im Sinne von geschafft, nicht geschafft, wie gut oder wie schlecht und so weiter. Am Tisch habe ich da eher das Thema mit, ich muss da nachschauen, ich habe da ein Buch oder mehrere und so weiter. Generell natürlich ist das Treffen mit echten Leuten am Tisch immer favorisierend. Mhm. Es kommt eine andere Stimmung auf, ein anderer Flair. Unabhängig von dem Thema mit, wenn ich online bin, sei es im Discord oder Teamspeak, wenn mehr als wir zwei Leute reden, dann man kennt die Probleme.
Ja, dann ist es wieder schwierig. Jetzt nur so ein kleiner Exkurs vielleicht, weil wir jetzt gerade bei online sind oder halt digitale Sachen. Bist du auch ein Computerspieler, dein Zocker?
Ja und nein.
Der Mann der vielen Gesichter.
Ja. Ja und nein, deswegen, ja, ich habe eigentlich jede Playstation gehabt, die es gegeben hat, von der 1er bis zur 5er. Wobei ich sagen muss, bei der 4er erst mit der 4 Pro. Ich habe auch eine Xbox, habe ich bis vor kurzem noch besessen, und zwar die große schwarze. Ich habe beides wieder verkauft, weil im Vergleich zum echten Rollenspiel gibt es mir weniger was. Ja, ich bin begeisterter Gran Turismo-Spieler gewesen, habe auch Flugsimulator, einige Stunden darauf und so weiter. Bin aber auch mit anderen Spielen mehr als zufrieden gewesen. Aktuell spielen am Computer, das ist mir zu fad.
Okay. Also massive online Roleplaying Games
oder also sowas? Ich habe WoW besessen ab dem zweiten Tag, wo es online gegangen ist. Mhm. Habe es immer wieder mal gespielt, auch mit langen Unterbrechungen. Das letzte Mal habe ich es probiert, wann war das vor? 3-4 Monate oder was, habe ein Monatsabo abgeschlossen, habe 10 Minuten gespielt, habe es abgedreht und seitdem nicht mehr eingeschalten.
Ja, mir hat das erstaunt, ich habe letztens jetzt gehört, dass überhaupt noch rennt.
Ja, ja.
Das hat mich erstaunt.
Ich meine, ich habe es eh dann ausgebracht, ja. Und es ist, also ich muss sagen, bei WoW haben sie jetzt hoffentlich das geschafft, was sie eigentlich immer machen wollten, meiner Meinung nach. Und zwar, dass du einfach die gesamte Geschichte, wie es wir damals erlebt haben, also mit dem ersten Grundspiel, mit dem ersten Edo und zweites und so weiter, dass du es nochmal angehen kannst und dass das was Neues ist. So wie du gesagt hast, heute schon mal, du hoffst so stark, dass du endlich wieder mal die Inhalte von diversen Filmen und Serien vergisst, damit du wieder das, ja, dieses Feeling vom ersten Mal, von dem Überraschtsein, von der überwältigenden Situation wieder genießen kannst.
Ja.
Und das, was ÖB betrifft, sollte das jetzt sein, ob das so ist oder nicht, keine Ahnung, mir ist es fad.
Okay.
Richtig, ja.
Ja, verstehe. Dann können wir mal, apropos Fahrt. Es hat jemand gefragt, wie spieletechnisch gesehen die Corona-Zeit für dich war.
Ich hatte damit kein Problem. Also ich habe eine Runde gehabt, die sich aufgrund von Corona definitiv verabschiedet hat, weil Betretungsverbot und Quarantäne und keine Ahnung was und Lockdown-Regelungen und so weiter. Aber generell war es so, dass ich schon vor Jahren angefangen habe, eben aufgrund von, man braucht nicht jeden Tag eine halbe Stunde im Auto sitzen, nur damit man wohin fährt, damit man spielen kann und dann wieder retour fahren kann und so weiter.
Ja.
Habe ich mir schon umgeschaut auf den Online-Ausweichmöglichkeiten und dort schon ein bisschen Erfahrungen gesammelt. Und mittlerweile bin ich da sehr stark drauf, dass ich sage, okay, entweder mach das oder das. Es ist, für mich spielt das keinen, macht das keinen Unterschied. Und ich habe dennoch sehr viele, sehr gute Runden online gehabt und habe es auch noch fortlaufend. Also das Leben verändert sich. Leute kriegen Kinder, Leute ziehen weg, ja, und so weiter. Und dann hast du mit online die einzig mögliche Chance, dass du mit langjährigen Freunden und Freundinnen immer noch fortlaufend Kontakt haben kannst und spielen kannst.
Dann die nächsten beiden Fragen gehen eigentlich Hand in Hand. Nämlich, was macht für dich die perfekte Runde aus oder den perfekten Mitspieler oder Mitspielerin, ich bin jetzt mal so frei und gendert ist.
Ganz böse, du genderst.
Ja, ich gendere.
Du genderst. Perfekte Runde, beziehungsweise perfekte Mitspielerin. Perfekte Runde ist dann, wenn jeder mindestens genauso viel Spaß gehabt hat wie ich und umgekehrt.
Das, wenn jeder die Pappen hält, wenn ich reise.
Ja, das ist wurscht. Also ich habe, nur zu dem Thema, ich habe Runden gehabt und habe fortlaufend Runden, wo Mitspieler, Mitspielerinnen dabei sind, die sagen, sie wollen eigentlich nur dabei sitzen und sie wollen nur dann agieren, wenn man es direkt anspricht.
Aha.
Die genießen das eher sowas wie einen Film anschauen oder sowas.
Ja, die Berieselung.
Genau, die einfach nur Teil von was sein wollen und dann gibt es andere, die wollen sie die ganze Zeit in den Vordergrund spielen, weil die brauchen die einfach diesen, dieses die Zentrum,
ja,
genau, diese Rampe. Grundsätzlich, wie gesagt, wenn jeder Spaß hat und die Gruppe in sich harmoniert, besser geht's nicht. Und es gibt da nichts Besseres, weil es so im Prinzip in erster Linie jeder Spaß haben, wurscht, wie es ausgeht, wurscht, ob die Gruppe vibet oder ähnliches. Also nicht jeder Spieler oder Spielerin am Abend oder am Ende der Runde dann vielleicht noch seinen Charakter hat, in der Form, wie er ihn hineingebracht hat. Dann muss ich sagen, hat er jeder, dann ist das Ziel erreicht. Es geht um Unterhaltung, es geht um Austausch, es geht um Miteinander, das ist das Wichtigste. Wegen einem perfekten Mitspieler oder Mitspielerin, ja, wenn es komplexe, ich sage jetzt nicht kompliziert, aber komplexe Systeme gibt und der oder diejenige sich in das Regelwerk schon ein bisschen vorab einliest oder halt vielleicht auch selbstständig Dinge schon für sich abklärt, ob die machbar sind oder nicht,
ja,
ist es natürlich immer besser, weil dann der Spielfluss nicht unterbrochen wird. Weil es hilft nichts, wenn du, ich sage jetzt nur, das Brettspiel, was du so stark favorisierst, hat ja auch nicht wirklich großartige, komplizierte Regeln, war Auslegungen. Und wenn man dann so gefühlt alle zwei Minuten nachfragt, kann ich das jetzt so oder so oder so interpretieren,
ja,
dann wird es fad, dann verliert man einfach die Freude.
Ja, da fällt dann der Fluss, ist ja ganz klar. Apropos Mitspieler, da bleiben wir gleich dabei. Gibt es ja so, sagen wir jetzt einmal, Spieler-Eigenschaften, die da nicht so liegen? Wer sind die Grenzen unter den Mitspielern?
Also man muss es so sagen, es gibt Spielsysteme, die favorisieren, wenn sich die Gruppe gegenseitig sabotiert.
Ah ja.
Also nicht sowas wie Munchkin, nur halt als Rollenspiel gibt es genauso, wo halt dann unterschiedliche Fraktionen, vielleicht auch unterschiedliche Spieler vertreten werden. Wenn das so gewollt ist, ist überhaupt kein Thema, nicht, wenn jeder damit einverstanden ist. Es gibt aber auch Spiele, die das nicht so sehen, sondern eher so, wo halt die klassische Gruppe eigentlich eine Heldengruppe ist und wo man gemeinsam ans Ziel kommen sollte.
Ja.
Dann sind natürlich Leute, die gegen die Gruppe arbeiten, schwierig.
Ja.
Und je nach System kann man die mehr oder weniger im Zaum halten. Also manchmal geht es nicht. Aber manchmal ist es einfach nur so das Spiel mit dem Ausreizen, so wie Grenzen setzen, was man mit Kindern ja auch hat. Mhm. Und manchmal ist es einfach nur dumm und anstrengend.
Yes.
Das gibt es genauso.
Und das sind dann die Grenzen.
Das wird dann schwierig, ja. Oder wenn du sagst, okay, du brauchst diese Entscheidung für das, das und das und du kriegst dann keine. Klassisches Beispiel für das, ich habe einmal die Situation gehabt, ich hatte drei Personen auf einer Couch sitzen.
Ja.
Und habe gesagt, ich habe eine Weggabelung mit drei Richtungen. Mit zwei Richtungen, einmal links, einmal rechts. Eine Stunde wurde diskutiert, ob links oder rechts interessanter ist. Weil sich eine Person nicht entscheiden konnte, dann hat sie sich entschieden für Richtung, dann wurde das wieder umgedreht. Und so hin und her.
Nein. Drei war das nicht einmal essentiell, wahrscheinlich.
Es war wurscht.
Aber das haben wir jetzt eh gerade bei so Spielanekdoten. Hast du eine auf Lager? Gefragt ist nach einer lustigen oder einer überraschenden Anekdote oder Erlebnis oder sowas in die Richtung. Gibt es da was? Oder eine besonders erotische? Vielleicht hast du das auch schon mal gegeben.
Ja, erotisch weniger.
Ja, deswegen spüre ich nicht mit.
Ja, genau.
Ich brauche eine gewisse Salze in der Suppe.
Also tatsächlich ist es so, dass wir gefühlt bei jeder Sitzung was Lustiges erleben, sonst würden wir es nicht spüren und nicht spüren wollen alle miteinander. Was aber besonders raussticht, war eine Situation, die ist jetzt schon ein bisschen her. Ich hatte eine Kampagne, eine langjährige, eine wunderschöne Kampagne, da geht es um die Drachenchronik in Aventurien. Also sprich, du musst irgendwie so Hintergründe erforschen wegen die Drachen. Und es war mitunter ein Geschwisterpärchen bei mir als Mitspieler, also Teil der Gruppe.
Ja.
Und es gibt da eine Situation, wo man in ein Kloster kommt. Und das Kloster hat ein paar Eigenheiten. Und was sie nicht gewusst hatten, war, dass das Kloster eigentlich mitunter besessen war von sowas wie einem Dämonen, der halt einen Dämon der Zwietracht, also sprich immer so ein bisschen intrigant, ein bisschen so reingewerkelt hat. Es waren zwei lustige Sachen. Auf der einen Seite dieser Dämon und auf der anderen Seite wusste ich nicht, dass die zwei vorher auf dem Weg zu mir ein bisschen einen Hachel gehabt haben. Also sprich, sie haben ein bisschen miteinander gezankt.
Ja.
Ich wusste das nicht. Wir fangen an. Und bei gewissen Situationen ist es so, dass ich halt die Spieler dann gesondert voneinander befrage. Sprich, ich habe mir die erste Person geschnappt, war in der Küche, also das räumlich getrennt vom Wohnzimmer, habe gesagt, okay, das ist das, so nimmst du es, du war und so weiter. Und habe das selber natürlich mit dem anderen Geschwisterpärchen auch gemacht. Die zwei haben sich dann befetzt. Am Anfang nur in-game. Und aufgrund dessen, weil ich nicht wusste, dass die vorher schon kachelt haben, ist dann immer mehr und immer mehr geworden, bis ich gesagt habe, okay, gut, Mann, es ist perfekt. Ich habe mich köstlich amüsiert, aber habe dann abbrechen müssen mit dem Hinweis, das ist nicht das Thema. Es waren alle froh, dass ich es gemacht habe, aber es war einfach die Situation nicht verfahren, sondern einfach nur so genial, weil aufgrund dieser Emotion, die vorher schon gewesen ist, hat sich das nur mehr vervielfacht. Es war eine traumhafte Situation. Und witzigerweise war der Streit nachher beigelegt, den sie vorher gehabt haben. Das ist Missverständnis.
Der Streit, der echte Streit.
Der echte Streit, ja.
Nein, da soll ich mal sagen, Rollenspielen rettet keine Leben.
Ja, das auf alle Fälle. Es gibt einige Dinge. Ich habe zum Beispiel auch erlebt, dass sich Menschen schon verändert haben aufgrund dessen, weil sie einfach durchs Rollenspiel mehr Kontakt gekriegt haben zu anderen Personen und sie nicht nur auf Dinge verbessert haben, wo sie nicht so gut waren, wie zum Beispiel in Kommunikation mit anderen Leuten oder halt Empfindungen oder halt Situationen anders gedeutet haben im Nachhinein.
Ja.
Ja, was machst du denn beim Rollenspiel? Genau das. Du probierst Dinge aus, die du im echten Leben nicht ausprobieren kannst.
Also ich glaube, die nächste Frage, die haben wir schon zum Teil beantwortet, aber wir können trotzdem noch mal kurz darauf eingehen. Als Master jetzt, Master of all Sea Games, gibt es was, das du sagen kannst, das sollte ein Anfänger unbedingt nicht spielen oder unbedingt ausprobieren? Quasi wie kann man es leicht machen einem Einsteiger? Oder wie kann man es dem Einsteiger besonders schwer machen?
Also für Einsteiger, wie ich schon gesagt habe, die DSA 1 ist immer gut, weil es einfach der Zugang ist und ich habe trotzdem eine sehr lebendige Welt. D&D in jeglicher Version, ausgenommen der Vierer anscheinend, die habe ich aber nie bespielt, weil es kennt ja jeder D&D.
Ja.
Du hast irrsinnig viele Ressourcen, du hast viele Computerspiele, man findet sie relativ schnell. Ich sage nur Baldur's Gate, ne, Winter Nights, die Klassiker von vor 20 Jahren.
Ja.
Heutzutage die ganzen Pathfinder-Derivate, das ist ja nichts anderes wie Ableger von D&D, aber es ist im Prinzip alles so dasselbe große Ansammlung vom Regelwerk. Und Savage Worlds. Savage Worlds, weil lustig, fluffig, puffig, im Sinne von, wenn ich Indiana Jones spielen möchte oder ähnliches und Karten, also Pokerkarten zum Beispiel verwenden möchte und Jetons, also auch was Haptisches, perfekt. Auf Contra muss ich fairerweise sagen DSA 5, weil bei DSA 5 muss ich sagen, muss der Spielleiter schon eine gewisse Grunderfahrung haben. Also eine komplett neue Runde im Sinne von Anfänger, die das machen wollen mit einem Freund oder Freundin, wo keiner eine Idee hat, wie das funktioniert, würde ich sagen, ist DSA 5 zu komplex und zum Teil ein bisschen zu kompliziert. Genauso Rollmaster, das ist so das Beispiel mit den unendlichen Tabellen. Für jede Waffe gibt es eigene A4-Seite, was du auswürfeln kannst, wo du was triffst und was das dann macht, ob du dann blind bist nachher oder dein Rückgrat gebrochen ist, alles Mögliche ist da drin. Und Nummer 3, Traveller. Ich halte persönlich extrem viel für Traveller. Es ist nur jetzt schon, es war das erste Science-Fiction-Spiel neben D&D, das erste Fantasy-Spiel in dem Sinn. Es ist ein bisschen aus der Zeit. Es ist zwar für eine Mechaniker sehr einfach, weil du brauchst nur 2W6, aber es sind sehr viele Kleinigkeiten, die weit weg von up-to-date sind. Bei den ersten Versionen hast du einen Taschenrechner gebraucht, damit du die Reiseroute und Verbrauch berechnen hast können.
Wow.
Also es war schon eine halb wissenschaftliche Situation. Auf der anderen Seite kannst du, wenn du Solo spielen möchtest, so wirklich wie bei einem Computerspiel, Traveller geht das alles.
Alles klar. Geht es dir überhaupt aus, dass du neben dem Computerstreicheln, dem Spielen, dem Leiten und dem Bogenschießen auch noch was anderes tust? Oder ist das eh dann quasi dein Real-Life-Draußen-Hobby? Oder gibt es andere Hobbys auch noch?
Ja, es gibt viele Hobbys, aber generell ist es natürlich tut mir leichter, nachdem ich keinen, wie sagt man da, kein Haustier habe, um das ich mich kümmern muss oder keine Beziehung aktiv habe mit einer Lebenspartnerin, dass ich nicht anderen Dingen sehr frönen kann. Wobei, man kann ja auch Hobbys nur 5 Minuten am Tag machen, wie Musik hören, wie Filme schauen. Ja gut, Computer generell, das ist, ich würde sagen, das ist eher so das Thema der Zeit. Was heutzutage ohne Computer geht ja nichts mehr. Und Fotografie. Ich habe zeitlang sehr viel fotografiert, beziehungsweise generell, wenn ich auf Urlaub bin, fotografiere ich da einiges. Ich arbeite es nicht aus. Ich habe es dann nur auf der Platte.
Okay, also du fotografierst digital, nicht mit einer...
Nein, ich habe keine analoge.
Ah, dann können wir wieder mal kurz zurück, so allgemein, Spiele. Was war das beeindruckendste Spiel für dich?
Jetzt schlüssel die auf. Ja. Auf dem Computer war das beeindruckendste Spiel, was ich jemals gespielt habe, also meiner Ansicht nach, Mass Effect, die komplette Trilogie. Ich rede nicht von Andromeda oder irgendwelche anderen Sachen, sondern wirklich nur von der Trilogie.
Ja.
Weil du Entscheidungen, die du getroffen hast, mitziehen hast können. Also sprich, hast du entschieden für A oder für B, dann wurde das im ersten Teil, wurde das im Teil 2 und Teil 3 berücksichtigt. Ist sehr gut, auch wenn du Battlestar Galactica kennst, gibt es immer so das Thema mit den bösen Maschinenwesen. Solche Themen und ethische Grundsätze werden auch im Mass Effect behandelt.
Ja.
Auf den Konsolen, also sprich in erster Linie auf PlayStation, die Story von Uncharted, also für die letzten zwei sind die Stories recht gut. Horizon Zero Dawn und natürlich Last of Us. Last of Us, also die Erzählkunst von Last of Us ist ein Wahnsinn. Brettspieltechnisch Gloomhaven und Battlestar Galactica. Gloomhaven ist momentan sowieso immer noch auf Board Game Geek 1.
Ja, das habe ich auch gelesen, genau, das ist richtig. Das Brettspiel ist sozusagen.
Ja, also im Endeffekt, es hat seine Schwächen, kein Thema nicht, aber es ist irre, dass das Ding leisten kann.
Okay.
Und Battlestar Galactica, weiß ich nicht, ob du das gespielt hast.
Nein, das habe ich nicht gespielt.
Bei Battlestar Galactica spielst du im Prinzip eine Person von den Hauptakteuren von der neuen Serie. Das heißt, du kannst einen Apollo spielen, Starbuck und was weiß ich. Und du spielst im Prinzip so die erste Folge vom Film, von der Serie, wo es alle 30 Minuten einen Jump machen müssen. Und dann passieren halt viele Dinge. Rundum werden halt kommen Zylonen, greifen an und so weiter. Was aber keiner weiß ist, wer ist denn jetzt der Zylon?
Ja, ist ja ganz klar.
Und es gibt 2 Phasen. Der Start und halt dann ungefähr so bei der Hälfte, wenn man die Hälfte schon hinter sich gebracht hat, dann kriegt man wieder mehr Karten. Kann sein, dass man dann trotzdem der Zylon ist.
Ah, dass man es gar nicht gewusst hat bis dahin.
Genau.
Ist wie in der Serie quasi.
Genau,
ja.
Und jede Figur hat im Endeffekt Ressourcenkarten, die sie kriegt und mit denen man dann Abstimmungen machen kann, verdeckte Abstimmungen.
Ja.
Und je nachdem, ob man die oder die vorab genommen hat, werden die dann positiv oder negativ bewertet und so weiter. So kriegt es eine extrem spannende Dynamik.
Ja, Vollgas, ist eh klar.
Kartenspiele, Munchkin, ist eh klar. Ohne Munchkin geht gar nichts.
Genau, das stimmt. Das Munchkin ist super.
Und bei den Rollenspielen, gemessen am Spaßfaktor, mit dem wirst du nicht gerechnet haben, Tales from Equestria. Sagt dir das was?
Geht es um Pferde?
Viel besser. My Little Pony.
Ah, ja.
Und der Grund deshalb, weil man spielt entweder einen Pegasus oder... Also im Endeffekt, My Little Pony ist ja jedem ein Begriff.
Ja, ja, ja.
Aber das Geile an einem System ist das, ich habe noch nie ein System erlebt, wo du mit Kindern am Tisch sitzen kannst, die Kinder erklären dir, was los ist oder wie du umgehen musst mit der Situation. Technisch gesehen kann ein Berg auf dich drauf fallen.
Ja.
Du bist nur erschöpft. Du bist schwer depressiv.
Ja.
Und was ist der Grundsatz von My Little Pony? Freundschaft ist alles. Das heißt, Gruppenkuscheln und du heilst.
Super.
Und du hast so klassische Gegner, wie zum Beispiel ein Bücherwurm. Wie schaut der Bücherwurm aus? Ja, aneinandergereihte Bücher,
ja,
die halt ein Wurm sind und so weiter. Es ist so genial.
Nein, das ist ja voll super. Und man kann es mit Kindern spielen,
ja,
das ist ja großartig.
Das ist total. Also es gibt eine Handvoll Kinderspiele, aber das ist für mich wirklich eines der schönsten,
ja,
Spiele, wo du sagst, okay, sitzt hier, jeder hat eine Gaudi und das war's.
Sehr, sehr schön. Jetzt die nächste Frage bezieht sich auf das aufs Fotografieren. Was fotografierst du oft? Sehr oft?
Gebäude.
Gebäude.
Gebäude und Landschaften, ja. In Wahrheit.
Also nicht Menschen.
Selten Menschen, ja. Natürlich auf Feiern und so weiter, ja.
Ach so, ja, aber so, ja,
aber sonst,
du mit der Kamera herumgehst, dann sagst du dich.
Nein, also die klassische Street-Fotografie ist ja, also sagen wir mal so, wenn ich Leute fotografiere, die ich nicht kenne, habe ich ja rechtlich gesehen ein Problem, wenn ich es nicht vorher frage.
Ja.
Das Problem aber bei der People-Street-Fotografie meiner Meinung nach ist das, du willst eine Situation haben, mit der die Person nicht rechnet.
Ja.
Ne, wie kriegst du es dann zusammen? Das ist ja dann alles gestört nachher.
Können Sie das erst nachher fragen?
Ja. Das ist halt immer so.
Ja, ein bisschen. Was hast du für Kamera?
Ich habe eine 7D. Eine Canon
7D. Canon 7D.
Mhm.
Canon
Mark 1,
7D.
Ja.
Mark 1.
Mhm. Bis okay. Zu, was waren das, 6 Bilder pro Sekunde, irgendwie sowas.
Ja, sehr gute Kamera. Super. Wow. Da kannst du ja einiges fotografieren. Apropos fotografieren, wann hast du das letzte Mal gesungen? also für jemanden oder für dich selbst?
Also tatsächlich halte ich mich für einen sehr schlechten Sänger. Und ich versuche das zu verhindern, dass man
das singst.
Dass ich singe, ja.
Versuche.
Nein, in erster Linie natürlich auf Geburtstagsfeiern und so weiter. Die letzte Geburtstagsfeier, wo ich gesungen habe, war schlichtweg die von meinen Neffen.
Na, super. Jetzt habe ich eine Frage, die möchte ich gerne vorlesen. Die ist nämlich quasi auf Telonym, nicht anonym, entstanden. Hallo, Drachentöter Mike. Mich interessiert, wie du auf deine Themen kommst. Man möge anmerken, dass du und deine und alles groß geschrieben ist. Also sehr höflich. Machst du dir da im Voraus schon wochenlang Gedanken oder kommen bestimmte Themen einfach ganz plötzlich und dann wird das ruckzuck umgesetzt? Beste Grüße, Sam.
Also erstmals danke an den Sam oder die Sam, je nachdem, für diese Frage, weil tatsächlich ist es ein sehr unterschiedlicher Prozess. Manche Dinge schießen mir einfach rein im Sinne von, ich wollte immer schon mal was machen zum Thema XY oder zu dem Rollenspiel. Andere Dinge, wie zum Beispiel der D20 Sound oder viele andere Dinge, sind einfach bei mir bei Facebook oder bei Twitter aufgetaucht. Kern zum Beispiel, das ist mir bei Twitter aufgefallen. Ich habe mir gedacht, okay, schauen wir es kurz an, interessiert mich. Ich würde gerne ein Interview machen und die Frage an. Andere Dinge sind in wochenlanger oder monatelanger Vorbereitung, wie zum Beispiel die ominöse Dune-Folge. Für die Lawbusters haben wir schon gemacht, da haben wir den rechtlichen Teil gemacht, aber die eigentliche Dune-Folge für den Drachentöter-Podcast werden der Max, der Rechtsanwalt Lanzinger und ich erst im Frühjahr machen, wenn der zweite Teil von Dune dann heraus war, von der Kinoversion, weil wir das ganzheitlich abdecken wollen.
Holistisch.
Holistisch, genau. Das kann ich nur holistisch vergessen.
Holistisch.
Also der Zugang ist da sehr unterschiedlich. Die Folge zum Bogensport. Und wollte ich eigentlich schon machen, bevor ich nur einen Podcast initiiert habe. Das war für mich so immer so ein Thema auf der To-Do-List. Und für manche Themen ist es jetzt so, dass es schwierig ist, dass man entweder wen findet oder wen geeigneten findet dazu.
Ja.
Weil es soll ja genauso informativ sein und sehr spannend sein.
Natürlich, im Idealfall.
Wenn ich mich erinnert, Star Trek habe ich rausgeschrieben, eine Woche später haben wir einen Termin gehabt.
Ja, das glaube ich. Wie lange gibt es den Drachentöter-Podcast jetzt schon?
In echt oder in Planung?
Ah, beides, natürlich.
Also die Planung für einen Podcast oder die ursprüngliche Idee, dass ich was in der Richtung mache, hat es eigentlich gegeben 2009, 2010 ungefähr. Das war so das erste Aufeinandertreffen, wo ich den ersten echten Podcast gehört habe, weil da war das ein ganz neues Teil. Die erste realistische Überlegung dazu hat es gegeben, das heißt, da, wo ich mir die ersten Geräte angeschafft habe, die ersten Mikros ein bisschen umeinander probiert habe, war 2015, 2016. Die erste Aufnahme, echte Aufnahme für den Podcast hat es gegeben im Jänner 2019. Mm. Und Mitte September 2019 ist dann genau diese Folge dann rausgekommen. Das war die Dungeons & Dragons Folge.
Wow, super. Also long time in the making. Zumindest wenn es um Gedanken geht,
ja,
dass man sich überlegt.
Man darf es nicht ganz vergessen. In erster Linie, du musst im Prinzip überlegen, wie benennst du dich oder um was soll es gehen. Das heißt, du musst einfach Dinge stark durchüberlegen, ob die Sinn machen oder nicht. Wiedererkennungswert und da hängen so viele Sachen dran, ja.
Wo stehst du in deinem Leben?
An einem sehr interessanten Punkt. Das Jahr 2022 in der Form war für mich ein sehr interessantes und spannendes Jahr. Auf der anderen Seite habe ich seit einem Jahr einen neuen Job in einer anderen Firma, was mir sehr gut getan hat in vielerlei Hinsicht. Auf der anderen Seite habe ich sehr spannende und sehr interessante Leute kennenlernen dürfen. Mitunter habe ich seit kurzem eine IMDb-Homepage und die nicht ohne Grund. Und,
hey.
Ja. Und die Chancen oder die Wahrscheinlichkeiten, dass der Drachentöter-Podcast fortlaufen wird, sind mehr als hoch.
Ja, so quasi gesichert.
Genau.
Das ist doch freudig.
Ja. Also es kann nur besser werden. Und nicht, weil ich ganz unten bin am Boden, sondern ganz im Gegenteil. Weil die Perspektiven
mehr. Mir geht's so beschissen, es kann nur besser werden. Na, aber das ist doch super. Also positiv. Jetzt ist die letzte, die dir auf Telonym gestellt worden ist, die letzte Frage. Wenn du deinem jugendlichen Ich etwas sagen könntest, was wäre es?
Es gibt Dinge, wo ich als Jugendlicher sehr naiv rangegangen bin. Und diese Dinge würde mein jugendlichen Ich sagen, sollte man eher nicht so ernst nehmen oder vernachlässigen und mir auf andere Sachen konzentrieren.
Ja, ich glaube, das würde ich auch meinem jugendlichen Ich sagen, bleib locker.
Ja, genau. Es gibt nichts, was wirklich so ernst ist, was man glaubt zu dem Zeitpunkt. Und es gibt doch immer mehr Chancen und Möglichkeiten, als was man in gewissen Situationen sieht oder wahrhaben will.
Wobei ich ja davon ausgehe, dass das ist alles quasi, es passiert alles irgendwie aus einem Grund und wir gehen einen Weg, der ist nicht vorherbestimmt, das meine ich nicht. Aber es gibt immer, ich sage es anders immer, ich wäre nicht, wo ich bin, wenn ich nicht alles das da hätte, was ich da habe.
Genau.
Und dadurch möchte ich eigentlich keinem vergangenen Ich sagen, tu das oder tu das nicht oder sei so nicht, weil dann würde ich nicht dort sein, wo ich jetzt bin und ich mag es sehr, wo ich jetzt bin. Total. Also das, und ich weiß auch gar nicht, wo ich nun sein werde, Gott sei Dank, weiß ich es nicht.
Ja.
Universum sei Dank, weiß ich es nicht. Und deswegen finde ich es ganz gut, dass man nicht in der Vergangenheit eingreifen kann, irgendwie, weil auch wenn Sachen beschissen waren und ich Fehler gemacht habe und andere Leute mir weiter haben und ich andere Leute weiter habe oder mir selber, ich wäre nicht da, wo ich jetzt bin. Ganz bestimmt nicht. Das so irgendwie, die Kaskade ist eine unverschiebbare sozusagen. Nicht zu verschiebende.
Nicht zu verschiebende, ja.
Jetzt eine kurze Einleitung zu einer Frage, die ich mir überlegt habe, die ist jetzt nicht auf Telonym gekommen. Ich habe, nur als Beispiel, auf der Uni, als ich Rechtswissenschaften studiert habe, jedes Fach immer so, eigentlich ein Fach, das Schwierigste, immer als Drache bezeichnet sozusagen. das bürgerliche Recht, tatsächlich. Und habe gesagt, ja, als ich es dann geschafft habe, habe ich gesagt, ich habe den Drachen besiegt. Den Drachen erlegt oder du würdest sagen, den Drachen getötet. Jetzt habe ich die Frage, ist, was sind für die Drachen im Leben, die es zu erlegen, besiegen oder töten gilt?
Es ist die Frage, wie groß der Drache sein muss und wie groß was sein muss, damit es ein Drache ist. Es gibt auch kleine Drachen, es gibt große Drachen, es gibt sehr große Drachen. Ich würde sagen, manche Dinge, die alltäglich sind, wo Leute einfach schlichtweg kein Problem damit haben, sind vielleicht kleine Drachen. Andere Dinge sind vielleicht ein bisschen mehr. Was ich sagen muss, was für mich zum Beispiel ein großes Thema war, rein von der Persönlichkeitsentwicklung, war für mich ein großer Drache der, ich habe zwar sehr viel Kundenkontakt gehabt schon im Zuge meiner Ausbildung, aber es war trotzdem so, dass ich ein sehr stark introvertierter Mensch war zu dem Zeitpunkt. Das mit Hilfe des Rollenspiels, das ist mitunter ein gutes Beispiel, war eines der Themen, wo ich sage, okay, rückblickend war das eines ein sehr großer Drache, dass ich sage, okay, gut, ich habe mit dem heutzutage keine Schwierigkeit mehr oder kein Problem mehr. Ja. Wo ich früher gesagt habe, okay, im Geschäft kein Thema nicht, gehe vor die Haustüre, das war problematisch hoch 10. Anderes Beispiel, und das ist das, was viele Leute eher merken, ist, dass sich aufgrund des Podcastens, das würde ich eher sagen als mittelgroßer Drache, meine Stimme und die Art und Weise, wie ich spreche, verändert hat.
Ah, ja.
Jetzt noch anstehende Drachen.
Drachen können ja auch was Positives sein.
Ja, das ist eh klar. Also im Endeffekt geht es ja um eine Herausforderung, um eine Hürde.
Ja.
Ich möchte eventuell das eine oder andere Video online stellen, weil ich habe da einen anwesenden Menschen vor mir sitzen, ja. Der zu mir gesagt hat, boah, das war voll gut erklärt, das musst du fast auf YouTube stellen.
Ah ja, habe ich mal gesagt, das stimmt, ja.
Genau. Man hat das eine, man die eine oder andere Idee dazu gemacht gehabt, dass ich vielleicht das angehen möchte.
Ah ja, das ist ja cool.
Ja.
Also mehr Projekte auch noch. So.
Genau.
Ja,
genau.
Cool. Okay, eine abschließende Frage habe ich noch. Mhm. Gibt es eine Frage, die du dir selber nur stellen möchtest, die dir jetzt auf Telonym oder von mir nicht gestellt worden ist? Möchtest du irgendetwas quasi...
Eine Frage an mich selbst, oder?
Ja, genau.
Wie geht's weiter mit dem Drachentöter?
Ich habe noch eine Frage, Michael Gasecker. Wie geht's weiter mit dem Drachentöter-Podcast?
Also, so wie schon angemerkt, es geht weiter im hoffentlich gewohnten Umfang. Also ich plane noch immer 1 bis 2 Folgen pro Monat zu publizieren. Es wird jetzt hoffentlich wieder ein bisschen einfacher werden. Ich werde vermutlich die Ausrichtung ein bisschen anpassen müssen. Ich werde immer noch Rollenspiele als Schwerpunkte haben natürlich, aber auch rollenspielnahe Themen. Aber nachdem ich die großen Schwergewichte im Endeffekt durch habe, mit den Franchises wird es dann nicht jedes Monat ja, das große Ding geben, so schlichtweg und ergreifend. Auf der anderen Seite finde ich, gerade so Interviews mit Personen, die in der Branche tätig sind oder nahe und künstlerische Tätigkeiten haben, sehr wichtig, weil man sich sehr viele Ideen oder sehr viele Perspektiven holen kann aus dem Ganzen. Und ich muss sagen, die Leute, die ich bis dato interviewen habe dürfen, haben gezeigt, dass jeder irgendwas hat, was spannend oder interessant ist.
Das haben wir Menschen so an uns.
Und dank des Feedbacks, was ich immer wieder gekriegt habe, sei es jetzt bezüglich des Podcasts oder auch so, zu meiner Stimme und zu meiner Art, muss ich sagen, ja, wäre ein großer, großer Fehler, das nicht fortzuführen und oder auch vielleicht auch, wie gesagt, in Videoform noch auszubreiten.
Auszubreiten, ja.
Wenn ich natürlich die Chance haben sollte, dass der eine oder andere sagt, okay, er möchte sich meine Stimme borgen im Sinne von, dass irgendwas einsprechen sollte oder ähnliches, können wir gern machen. Bin ich offen dafür. Ich habe sowas nur bedingt gemacht bis dato, aber dazu verweise ich auf den Link, auf den IMDb-Link, der dann erscheinen sollte.
Jeff Goldblum.
Ja, genau. Zum Beispiel.
Jurassic Park.
Hörspiel. Das ist nochmal rückwirkend eines der Höhepunkte gewesen, die ich unbedingt anführen muss. Und zwar wurde ich kurz vor Sommer gefragt, ob ich Interesse habe, dass ich etwa eine kleine Sprechrolle übernehme in einem Art Rollenspiel-Podcast, was eher so wie ein Hörbuch inszeniert wird, wo ich in Englisch sprechen darf. Und ich habe gesagt, ja, habe da das Casting gemacht, wurde angenommen und wurde als Stimme vom Sir Findkind in einer Episode eines Podcasts namens Dark Dice dann angenommen und wurde aufgezeichnet und wurde auch publiziert. Und einer der großen Casts, die dabei sind, wenn man es ja fast schockiert, ist der Jeff Goldblum, den ich persönlich leider nicht kennenlernen durfte und auch nicht in diese Episode kommt, aber er ist Teil des Casts mitunter und es war schon eine sehr, sehr spannende Erfahrung und ich, wenn es nach mir geht, nicht die letzte gewesen sein.
Nice. Apropos letzte, hast du sowas wie einen Spruch oder einen Leitsatz, ein Motto, Mantra oder irgend sowas, das für dich stimmig ist, stimmt oder das du gern weitergeben möchtest?
Sei offen für Neues, weil es kann hinter jeder Ecke was Interessantes lauern.
Michael, im Namen aller deiner Gäste, das traue ich mir jetzt einfach einmal herausnehmen, sage ich herzlichen Dank, dass du das antust, dass du dieses Interesse hast, diese Zeit, die Mühe, das technische Verständnis und auch die finanziellen Bürden trägst, dass es den Drachentöter-Podcast gibt. Und da finde ich und wir alle, deine Gäste, zukünftige, vergangene, aktuelle, dass du einen wichtigen Beitrag zur Menschlichkeit leistest. Vielen Dank für das sehr schöne Gespräch über dich als Mensch.
Danke. Und danke, dass du mir die Fragen gestellt hast.
Sehr gern.